Ja, bevor wir beginnen mit unserer heutigen Betrachtung, möchte ich ganz kurz noch ein paar Grüße loswerden. Einige sind auf mich zugekommen in letzter Zeit und gesagt, Tobias, du bist ja gar nicht mehr da, ist irgendwas los, magst du uns nicht mehr oder geht es dir sonst in irgendeiner Weise nicht gut? Es ist mit Sicherheit weder das eine noch das andere der Fall gewesen. Mir ist es ganz gut gegangen und ich habe euch auch immer noch lieb. Aber es hat sich einfach etwas gehäuft in der letzten Zeit. Ich war in Erlangen das erste Mal als Diener des Wortes in der Gemeinde am Bierlachweg. Ich weiß nicht, ob ihr die Gemeinde kennt. Sie hat mich sehr herzlich empfangen und ich soll euch auch ganz herzliche Grüße bringen von dort Geschwistern. Ich weiß, dass dort auch Leute sind, die hier früher mal waren. Mir ist leider der Name entfallen. Ebenso soll ich euch Grüße überbringen aus Sonneberg und auch aus Forchheim. Das waren so die Stationen der letzten Wochen. Und heute bin ich ganz froh, dass ich am letzten Sabbat des Jahres auch wieder hier zu Hause bin und möchte, bevor wir mit der Betrachtung beginnen, die Kinder nach vorne bitten zu einer kleinen Kindergeschichte. So, drei haben wir schon, jawohl, ich nehme mal dieses Mikrofon hier, damit mich auch die Leute im Saal verstehen und nicht nur ihr. So, ich habe eine Geschichte von euch mitgebracht, eine wahre Geschichte. Hört man mich? Geht es so? Gut, okay. Ein Bild haben wir auch, glaube ich. Ich wollte euch heute die Geschichte erzählen von Jim. Nun nicht die ganze Geschichte, sondern eher so eine Begebenheit aus seinem Leben. Und wenn ihr gleich Jim hier auf dem Bildschirm seht, dann könnt ihr mal raten, aus welchem Land er kommt. Ich zeige euch schon mal ein Bild von ihm. Hier rechts oben ist er. Aus welcher Gegend oder aus welchem Land kommt er wahrscheinlich? Was würdet ihr sagen?
Aus Afrika.
Richtig. Ganz genau, woran hast du das erkannt? Wahrscheinlich an seiner Hautfarbe, ne? Da ist er schon. Jetzt sehen ihn auch die anderen. Wunderbar, dankeschön. Jim aus Afrika, aus Kenia genau genommen. Und mit Jim war Folgendes. Jim ging jeden Mittag um Punkt 12 Uhr in die Gemeinde, in den Gemeindesaal, hielt sich dort eine Minute lang auf und ging dann wieder weg. Und das tat er jeden Tag. Und der Pastor der Gemeinde, der Prediger, der hat es beobachtet und hat sich gewundert. Und ging dann eines Tages zu ihm hin und sagte zu ihm, Jim, du kommst jeden Tag um 12 Uhr, bist genau eine Minute da und dann bist du wieder weg. Was machst denn du eigentlich? Und dann sagt Jim, ich bete. Dann sagt der Pastor zu ihm, ja, aber das wundert mich jetzt. Du bist ja immer nur eine Minute da. In einer Minute kann man doch unmöglich ein Gebet sprechen und wieder rauskommen. Und dann sagt der Jim, doch, das geht sehr gut. Ich gehe jeden Tag in die Gemeinde und dann sage ich, Jesus, hier ist Jim. Und dann warte ich eine Minute und dann gehe ich wieder. Und er hört mich jedes Mal. Ist ja interessant. Nun, nach einiger Zeit hatte Jim ein schlimmes Bein. Ich weiß nicht genau, woran es lag und was der Grund war, aber es war auf jeden Fall so schlimm, dass er ins Krankenhaus musste. Und nun war er dort im Krankenhaus und wurde behandelt mit seinem schlimmen Bein. Und nach einiger Zeit kam eine Schwester zu ihm und hat zu ihm gesagt, Jim, ich muss dir jetzt mal was sagen. Seit du hier bist bei uns im Krankenhaus, da höre ich von ganz vielen Leuten, die auch hier im Zimmer sind und im Krankenhaus, oder ich merke, dass die plötzlich so gut gelaunt sind und dass die Stimmung so gut ist und dass die nicht mehr so traurig sind. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das hat was damit zu tun, dass du hier auch da bist bei uns. Woran könnte denn das liegen? Und Jim sagt, naja, das liegt an dem Besuch, den ich immer bekomme. Der macht mich so fröhlich. Und dann sagt die Schwester zum Jim, aber Jim, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe seit du hier bist noch keinen einzigen Besucher gesehen. Und Jim sagt, doch, ich habe jeden Tag einen Besucher. Er kommt um Punkt 12 und er stellt sich bei mir hier ans Bett und sagt, Jim, hier ist Jesus. Ja? Und ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, das ist auch eine wahre Geschichte.
Und zu Jim ist noch zu sagen, dass er niemals die Gelegenheit hatte, eine Schule zu besuchen. Er war nie in einer Schule, obwohl er schon so alt war. Naja, so alt war er noch nicht, aber zumindest nicht mehr ganz jung. Aber er hatte gelernt, in so enger Gemeinschaft mit Jesus zu leben, dass er jederzeit mit ihm reden konnte. Und Jesus hat auch mit ihm geredet. Eine wunderbare Geschichte, ein wunderbarer Bericht. Und wir wollen auch zusammen Jesus dafür danken, dass wir immer mit ihm reden können und dass er auch mit uns redet, wenn wir genau hinhören. Möchte jemand von euch das Gebet sprechen? Okay, dann spreche ich es. Unser lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du zu Menschen sprichst, manchmal auf ganz einfache und direkte Art und Weise. Wir danken dir dafür, dass du auch zu uns sprichst. Mach uns aufmerksam und mach uns ganz, ganz empfänglich für das, was du uns zu sagen hast, heute und auch an jedem Tag, an dem wir mit dir gehen wollen. Amen.
Schönes Bild. Ich habe die Geschichte von einer Bekannten aus Forchheim. Die besuche ich manchmal und ich habe ihr erzählt, dass manchmal auch Kindergeschichten erzählt werden bei uns. Und dann hat sie gleich ein paar Kindergeschichten rausgesucht und mir zugeschickt und jetzt habe ich eine erzählt. Ich glaube, sie freut sich sehr, wenn sie weiß, dass ich die heute auch hier in der Gemeinde erzählt habe. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich heute eine Kindergeschichte erzählen darf, weil das ja auch immer von berufenen und talentierten Geschwistern gemacht wird. Aber heute kam es eben doch zustande und dann hat es doch sehr schön gepasst. Ja, liebe Geschwister, jetzt stehe ich wieder hier. Ich weiß genau, dass ich genau vor einem Jahr auch hier stand, zum Ende des Jahres 2016 und eine Betrachtung gemacht habe mit euch. Und genauso wie letztes Jahr habe ich mir dieses Jahr auch wieder überlegt, es ist der letzte Sabbat im Jahr. Was könnte man so erzählen? Was wäre das passende Thema? Wisst ihr noch, was das Thema des vor einem Jahr war? Es ging ziemlich lang, bis nach 12. Ja, es ging um die sicheren Zeichen seiner baldigen Wiederkunft. Und ja, ich denke, so ein Tag wie heute gibt uns besonders die Gelegenheit, einmal zu gucken, wo stehen wir, was erwartet uns, einmal etwas unseren Blick zu weiten, auf das vergangene Jahr zurückzublicken, in die Zukunft zu schauen. Und ich habe mich gefragt und mir überlegt, ja, welchen Text möchte ich als Grundlage nehmen? Und ich habe mich für einen Text aus Offenbarung 14 entschieden, die Verse 6 bis 12, und der Projektor darf bitte anbleiben. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 12. Und die wollen wir erstmal miteinander lesen. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen ist das große, jetzt ist es weitergesprungen, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, es geht manchmal ein bisschen. Gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Ja, das sind drei Botschaften von drei Engeln, bei uns auch besser bekannt als die dreifache Engelsbotschaft. Und natürlich fragt man sich im ersten Moment, was es bedeutet, nicht in Babylon zu bleiben, herauszugehen aus Babylon. Was ist eigentlich mit Babylon gemeint? Allein das ist ein Studium, was viele Predigten füllen könnte, aber es soll heute nicht im Mittelpunkt unserer Betrachtung stehen. Aber so viel, denke ich mal, ist den meisten von uns klar. Nicht in Babylon zu sein und nicht das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Das heißt, Mitglied der Siebenten-Tags-Adventisten zu sein und den Sabbat zu halten, richtig? Ich denke, das ist richtig und das ist auch schon mal ein guter Anfang. Aber es ist sicherlich noch viel mehr. Und diese dreifache Botschaft beinhaltet noch einige Aspekte, wie wir gerade gelesen haben, die auch noch eine große Rolle spielen. Nun, wenn man sagen oder fragen würde, oder wenn ich euch vielleicht vorher gefragt hätte, vielleicht hätte ich es tun sollen, welcher Text aus der Bibel wird am ehesten, am stärksten mit unserer Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten identifiziert? Von welchem Text könnte man sagen, das ist ein typisch adventistischer Text? Dann hätten wahrscheinlich einige von euch gesagt, das ist schon die dreifache Engelsbotschaft. Ja, das ist Offenbarung 14, Vers 6 bis 12. Und ja, das, jetzt nun ist die Frage, warum ist es so? Warum werden ausgerechnet diese Texte so stark mit unserer Gemeinschaft identifiziert? Warum ist für unsere Gemeinschaft, warum sind diese Verse so wichtig? Nun, ich möchte ein Zitat lesen aus Band 9 der Zeugnisse. Es ist ein Zitat, das ich nicht auf Deutsch gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch schon übersetzt gibt. Ich habe es unten im englischen Original und oben in einer Übersetzung. Und ich werde jetzt mal die Übersetzung vorlesen, da ja die wenigsten von uns so richtig gut sind im Englischen. Da heißt es, in einem besonderen Sinn wurden Siebenten-Tags-Adventisten als Wächter und Lichtträger in die Welt gestellt. Ihnen wurde die letzte Warnung an eine untergehende Welt anvertraut. An ihnen scheint das wundervolle Licht vom Wort Gottes. Ihnen wurde ein Werk von größtem Ernst und höchster Wichtigkeit gegeben. Es gibt kein anderes Werk von vergleichbarer Wichtigkeit. Sie dürfen nichts anderem erlauben, ihre Aufmerksamkeit zu vereinnahmen. Das sind sehr, sehr mächtige, sehr deutliche Worte. Wir sehen also hier in einem Zeugnis von Ellen White, dass diese Botschaft in das Zentrum unserer Verkündigung gerückt werden muss und dass wir uns davon nicht ablenken lassen dürfen. In einem anderen Zeugnis können wir lesen, na, das springt immer doppelt, wenn das Ende näher rückt und das Werk der Welt, die letzte Warnung zu geben, sich ausbreitet, wird es für diejenigen, die die gegenwärtige Wahrheit annehmen, immer wichtiger, ein klares Verständnis für die Natur und den Einfluss der Zeugnisse zu haben, die Gott in seiner Voraussicht mit dem Werk der dritten Engelsbotschaft von ihrem Ursprung an verbunden hat. Hier kommt jetzt also noch ein zweiter Aspekt ins Spiel. Der zweite Aspekt ist nicht nur, dass diese Botschaft eine zentrale Bedeutung hat und dass die Adventisten ein von Gott berufenes Volk sind, um diese Botschaft den Menschen zu bringen, sondern es wird hier auch klargestellt, dass die Zeugnisse, die gegeben wurden, dem Geist der Weissagung, ganz eng mit dieser Botschaft verbunden sind, dass diese beiden sozusagen zusammengehören. Es gibt noch einen zweiten Text, ein zweites Zeugnis, das hier Aufschluss darüber gibt. Da heißt es ebenfalls im fünften Band der Zeugnisse, die Seitenzahlen sind im englischen Original da unten angegeben. Wie gesagt, im Deutschen gibt es das leider nicht, deswegen habe ich es übersetzt. In alten Zeiten sprach Gott zu den Menschen durch den Mund der Propheten und Apostel. In diesen Tagen spricht er zu ihnen durch das Zeugnis seines Geistes. Noch nie gab es eine Zeit, in der Gott sein Volk ernstlicher unterwiesen hat, als er es jetzt im Hinblick auf seinen Willen und den Kurs unterweist, den sie verfolgen sollen. Also, liebe Geschwister, das ist noch einmal ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr starker Ausspruch. Noch nie, ich wiederhole diesen Satz nochmal, noch nie gab es eine Zeit, in der Gott sein Volk ernstlicher unterwiesen hat, als er es jetzt im Hinblick auf seinen Willen und den Kurs unterweist, den sie verfolgen sollen. Nun, wir kennen einige Texte oder haben studiert die alttestamentlichen Propheten. Wir wissen auch, kennen auch das neue Evangelium und studieren es. Aber wir sehen hier, dass es hier eine ganz besondere Botschaft, ein ganz besonderes Zeugnis von ganz besonderer Wichtigkeit gibt, die mit dieser dreifachen Botschaft, von der wir im Buch der Offenbarung lesen können, die damit sehr, sehr eng verbunden sind. Nun, ich möchte diesem Hinweis nachgehen und möchte jetzt im Lichte dieser Zeugnisse einmal etwas genauer diese dreifache Engelsbotschaft beleuchten. Was sagen uns die Zeugnisse über diese dreifache Engelsbotschaft? Denn wenn diese beiden sehr eng miteinander verbunden sind und die Zeugnisse so wichtig sind, wie wir hier lesen, dann werden wir in ihnen auch einige wichtige Informationen über diese Botschaft finden. Natürlich werde ich das nicht alles heute bringen können, sonst wird es wieder so lang wie letztes Jahr, aber ich werde es ein bisschen auf die wesentlichen Punkte beschränken. Nun, nächster Satz hier. Wenn richtig ausgeführt, ist die Gesundheitsarbeit eine Speerspitze. Auf Englisch steht da Entering Wedge. Das ist ein Keil, der sozusagen als erstes eindringt in etwas. Ja, ich glaube, das kann man auf Deutsch schlecht übersetzen mit Keil. Man würde sagen, die Speerspitze. Ja? Die anderen Wahrheiten den Weg zum Herzen ebnet. Wenn die dritte Engelsbotschaft vollständig empfangen sein wird, wird die Gesundheitsreform in den Gremien, der Verbände, der Gemeindearbeit, im häuslichen Bereich, am Tisch und alle Maßnahmen des Haushalts betreffend ihren angemessenen Platz erhalten. Dann wird der rechte Arm dem Körper dienen und ihn beschützen. Also wir sehen hier, dass die Botschaft, gesund zu leben, die Gesundheitsreform, ein ganz entscheidender Partner ist dieser letzten Botschaft an die Menschheit, der dreifachen Engelsbotschaft. Sie wird hier als rechter Arm bezeichnet, die den Körper dient und ihn beschützt. Im ersten Moment würde man gar nicht so sehr auf die Idee kommen, dass die beiden so eng zusammenhängen, aber wir lesen auch an anderer Stelle, die Gesundheitsreform ist so eng mit der dritten Engelsbotschaft verbunden wie der Arm mit dem Körper. Aber der Arm kann den Körper nicht ersetzen. Die Verkündigung der dritten Engelsbotschaft, die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu, ist die große Last unseres Werkes. The great burden of our work. Ich habe immer gedacht, Last, das klingt so negativ. Ja, ich würde gerne was anderes schreiben. Ich hätte gerne übersetzt Herausforderung oder etwas. Aber es steht da Burden. Ja? Ich muss schreiben Last. Es ist die große Last unseres Werkes. Die Botschaft muss mit einem lauten Ruf verkündet werden und in die ganze Welt hinausgehen. Die Darlegung von Gesundheitsprinzipien muss mit dieser Botschaft vereinigt werden, darf jedoch auf keinen Fall unabhängig von ihr gemacht werden oder ihren Platz einnehmen. Also wir lernen, die Gesundheitsbotschaft ist etwas sehr, sehr Wichtiges, aber sie muss sozusagen zusammenspielen mit dieser Dreiengelsbotschaft. Sie darf nicht an ihren Platz treten. Die eine kann eigentlich gar nicht ohne die andere, ja? So wird uns das hier dargestellt. Nun, bei der Gesundheitsbotschaft, da geht es natürlich nicht nur darum, jeder hat so seine Favorites. Ja? Der eine sagt, ich verzichte auf Schokolade und der andere sagt, ich mache viel Sport und der dritte sagt, ich bin Vegetarier. Und jeder hat vielleicht da so seine Lieblingsthemen und sagt, jetzt lebe ich gesund. Und aber die Gesundheitsbotschaft ist sicherlich was viel Ganzheitlicheres. Ja? Es betrifft den Körper und den Geist. Alle diese Punkte spielen eine Rolle, aber noch viele andere Punkte auch. Und wir haben ja auch unsere Reihe hier über unsere Vortragsreihe, wo wir immer Vorträge über Gesundheitsthemen bekommen. Und wir sollten im Hinterkopf behalten, dass diese Botschaft und die dreifache Engelsbotschaft sozusagen, dass die zusammengehören und dass die auch miteinander verkündigt werden müssen. Nun, ich möchte jetzt nochmal einen genaueren Blick auf den biblischen Text mit euch machen und mal die einzelnen Aspekte noch einmal betrachten, wie sie in der Bibel drinstehen, mal abgesehen von den Zeugnissen, denn da kann man auch schon einiges wiederholen oder einiges lernen, sich einiges wieder ins Gedächtnis rufen. Und wir haben hier als erstes den Hinweis, dass es sich um ein ewiges Evangelium handelt. Das ist so interessant, weil viele denken, dass das Evangelium etwas Zeitliches ist, etwas, was vielleicht mit der Zeit begonnen hat, als Jesus auf der Erde war. Oder dass es vielleicht ein besonderes Evangelium ist hier, das den Menschen zur letzten Zeit gegeben wird. Aber es ist eigentlich das ewige Evangelium, das sich keiner Kultur und keiner Zeit angleicht, sondern das schon immer gültig war, seit Menschen auf der Erde sind. Das ist schon ganz interessant. Und dieses Evangelium, das soll jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk verkündet werden. Das hat schon auch einen sehr allumfassenden Gestus hier. Es geht nicht nur so, dass es einige hören, sondern alle hören. Es wird extra betont, jeder Stamm, jede Nation, jede Sprache, jedes Volk. Es ist sehr wichtig, dass es alle erreicht. Ist es schon erfüllt, ja oder nein?
Nein.
Wir werden noch unser blaues Wunder erleben. Ja, inwiefern dieses noch wirklich erfüllt wird. Wir sind schon auf einem ganz guten Weg und es wurde schon viel gearbeitet, aber es kommt noch einmal eine Erfüllung, die sich gewaschen hat. Darauf können wir uns verlassen. Aber für uns ist es natürlich auch die Aufforderung, dass es einfach wichtig ist, es jedem zu erzählen. Ja? Und wir müssen nicht immer nur an irgendwelche fernen Länder denken, sondern natürlich auch und in erster Linie an unsere eigene Heimat und an die Menschen, die hier leben. Denn ich weiß, dass die Mehrheit der Menschen, die in Bamberg leben, das Evangelium noch nie gehört haben. Das müssen wir uns klar machen. Das ist denen völlig unbekannt. Ja? Dazu gehört auch, dass es mit lauter Stimme verkündet wird. Das passt eigentlich dazu. Es wird sehr, sehr deutlich sein, unüberhörbar sein für die Menschen, an die die Botschaft gerichtet ist. Eine machtvolle Botschaft mit starker Wirkung. Und jetzt kommt die Botschaft. Ja? Fürchtet Gott. Wozu ruft uns das auf? Wir sollen nicht oberflächlich sein oder gleichgültig. Wir sollen Respekt haben vor seiner Heiligkeit. Dieses Fürchten, das ist ja immer so, klingt ja immer so, als sollte man Angst haben. So ist es eigentlich nicht. Natürlich sollen wir keine Angst haben. Aber Gottes Furcht, das hat etwas mit Demut zu tun, mit dem Bewusstsein, dem Erlebnis seiner Heiligkeit. Er ist eben nicht der gute Kumpel von nebenan, mit dem wir so reden können oder mit dem wir so umgehen können wie mit irgendjemand, sondern er ist der Schöpfer des Universums. Und ihr wisst, was passiert ist, wenn Gott Menschen begegnet ist, wie. Ja, die einen wurden blind, die anderen haben gesagt, das ist ja schrecklich, möchte das nicht mehr hören. Ja? Die anderen haben gezittert. Und er möchte uns auch begegnen. Er möchte uns noch in ganz anderer Weise begegnen, als er uns bis heute je begegnet ist. Aber wir müssen auch bereit sein dafür. Fürchtet Gott. Und, na, das spinnt hier so ein bisschen, und gebt ihm die Ehre, heißt es hier. Das mit der Ehre, das ist so eine Sache. Also wir sollen ihm Ehre geben oder überhaupt, manche Bibelübersetzungen schreiben auch, ihm die Ehre geben. Ich glaube, wir haben manchmal das Bedürfnis, anderen die Ehre zu geben, uns gegenseitig die Ehre zu geben oder irgendetwas die Ehre zu geben. Aber wir hören hier, wir sollen ihm Ehre geben. Er ist das Zentrum unserer Ehrerbietung und ihr kennt es ja im Alltag, wenn jetzt jemand die Ehre bekommt oder Applaus bekommt für etwas, dann entsteht auch immer sehr schnell Neid. Ja? Und andere denken dann, oh, ich hätte auch gerne den Applaus, ich würde jetzt auch gerne im Mittelpunkt stehen. Aber wenn wir alle Gott die Ehre geben, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr neidisch zu sein, weil dann wissen wir, keinem von uns gehört Ehre, sondern sie gehört allein Gott. Und schon ist das Problem mit dem Neid auch erledigt. Dann heißt es, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das ist ja auch sehr interessant, denn es steht da nicht die Zeit seines Gerichts, es steht auch nicht da der Tag seines Gerichts, sondern es steht da die Stunde seines Gerichts. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, warum da steht Stunde? Das ist schon komisch, oder? Seit wann leben wir denn in der Zeit des Gerichts? Bitte.
1844.
Also, gut, manche sagen seit 1800. Seit 1798 sagen manche, manche sagen seit 1844 ist die Zeit des Gerichts. Nun, man kann auch sagen, dass die Endzeit, die letzte Zeit des Gerichts eigentlich mit Jesu angefangen hat. Ja, und wenn wir die Evangelien lesen und wenn wir die Paulusbriefe lesen, dann sehen wir, dass diese Menschen auch das Gericht erwartet haben, unmittelbar, eine Naherwartung hatten. Ja? Also ich würde sagen, die Zeit des Gerichts hat mit dem Sündenfall begonnen. Denn da kam der erste Gerichtsspruch, oder? Was war denn der erste Gerichtsspruch? Wann hat Gott das erste Mal ein Gericht ausgesprochen?
1. Mose 3, Vers 15.
Dankeschön. 1. Mose 3, Vers 15. Was sagt Gott zu Satan? Ich setze Feindschaft zwischen dir und dem Weib und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Ja? Und du wirst ihm in die Ferse stechen. Aber, und jetzt kommt das Gericht, er wird dir den Kopf zertreten. Ja? Das ist das erste Mal, dass ein Gericht ausgesprochen wird. Und seitdem, und jetzt sind wir wieder beim ewigen Evangelium, ja? Das ist nämlich ganz interessant. Erst redet er vom ewigen Evangelium und dann redet er von einer Stunde. Das scheint ja ein Widerspruch zu sein. Ne? Aber sowas macht die Bibel häufig gerne. Solche scheinbaren Widersprüche. Jesus hat es ja auch in der Bergpredigt gemacht. Er hat immer von zwei Sachen geredet, wo die Menschen erstmal dachten, Moment, das widerspricht sich doch. Und im nächsten Moment haben sie festgestellt, das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Das ist ja das Gleiche. Dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist, das ist das ewige Evangelium. Das ist nichts Neues. Das war schon immer so. Auch für Adam und Eva war die Stunde des Gerichts schon gekommen. Ja? Aber jetzt wird diese Botschaft in einer besonderen, lauten, abschließenden Weise verkündigt. Und das macht sie so besonders, dass sie zu einer weltweiten Botschaft wird, die jeder hört. Betet den an. Anbetung ist wichtig. Gebet überhaupt. Ja? Die Aufforderung zu beten und anzubeten. Der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Nun, wir Adventisten haben hoffentlich vielleicht nicht unbedingt ein Problem damit, nicht zu glauben, dass Gott den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Aber es wird hier extra nochmal betont, weil sehr, sehr viele Menschen da echt ein Problem damit haben, das zu glauben, dass Gott es wirklich geschaffen hat. Und wir wissen übrigens, an welcher anderen Stelle in der Bibel auch der Hinweis kommt. Und dann haben wir gleich schon eine Verbindung. Warum wird es hier zitiert? An welcher Stelle gibt sich Gott als derjenige zu erkennen, der die Himmel und die Erde gemacht hat? Bitte schön. Ja, im vierten Gebot, genau. Also hier sehen wir schon, dass die Gebote mitschwingen. Die kommen nachher sowieso nochmal, aber sie klingen hier schon an, dass die Gebote hier eine Rolle spielen. Dann haben wir in der zweiten Botschaft, da kommt jetzt der zweite Engel, der sagt, gefallen ist Babylon. Das große Babylon. Und jetzt fragt man sich vielleicht, was ist jetzt das mit Babylon hier? Ja? Was sollte es eigentlich sein? Nun, in der Prophetie kommen sehr häufig Symbole vor. Und wenn im Neuen Testament oder in dem Buch der Offenbarung von dem Volk Israel die Rede ist, ja, dann wissen wir natürlich, dass es nicht um das sprichwörtliche Volk Israel geht, die da irgendwo im Nahen Orient wohnen, sondern dass es um ein geistliches Israel geht, um diejenigen, die geistlich gesehen die Überwinder sind, was ja die Bedeutung von Israel ist. Und so ist es auch mit Babylon. Es geht hier nicht um das sprichwörtliche Babylon, sondern es geht um ein geistliches Babylon. Und wir wissen, dass dieses Babylon, wir können jetzt dieses Studium hier nicht machen, aber ich kürze das jetzt so ein bisschen ab, eigentlich die abgefallene Christenheit darstellt. Ja? Manche sagen, katholische Kirche ist Babylon. Ja, aber wir müssen das noch ein bisschen erweitern. Es ist nicht nur die katholische Kirche, es ist überhaupt die ganze abgefallene Christenheit. Und hier sagt die Botschaft, nicht an dieser Stelle, aber an einer anderen Stelle hören wir von Babylon und dann heißt es in Offenbarung 17, es geht raus von ihr. Ja? Geht aus von ihr, mein Volk. Stimmt nicht, es ist Offenbarung 18. Offenbarung 18, Vers 4. Geht raus von ihr, mein Volk. Also es ist ja auch eine Botschaft der Trennung. Ja, ganz wichtig. Also und dieses Babylon hat mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt. Ja, warum wird jetzt hier ausgerechnet der Wein hier angesprochen? In dem Fall ist mit, denke ich mal, schon alkoholischer Wein gemeint. Das ist ja in der Bibel immer so ein bisschen unklar. Es gibt ja kein Wort für Traubensaft. Und manchmal lesen wir Wein und es ist kein alkoholischer Wein gemeint und manchmal ist schon alkoholischer Wein gemeint. Das geht man meistens nur aus dem Zusammenhang hervor. Nun, das ist ganz interessant. Die Menschen, die haben diesen Wein getrunken, die haben diese Botschaft, diese Lehre von Babylon angenommen und sie sind richtig benebelt davon, ja? Sie können nicht mehr klar denken. Und dieses Gefühl, das kennt ihr doch alle, ja? Wir reden mit Menschen und die sagen, ja, ich bin Christ und ich kenne mich auch ein bisschen in der Bibel aus. Und wir fragen uns ja, warum erkennt ihr das nicht? Warum erkennt ihr das nicht, dass diese Kirche euch was Falsches erzählt? Das kann doch gar nicht sein. Ja? Warum ist es so? Da sind wir manchmal richtig machtlos und hilflos und denken uns, das kann. Aber das ist natürlich, wenn man sozusagen, wenn man ein bisschen vernebelt ist im Kopf, dann kann man nicht mehr klar denken. Dann nimmt man vielleicht Dinge an, die man bei klarem Verstand so überhaupt nicht annehmen würde. Und wir merken, dass die Welt zunehmend vernebelt ist, ja? Dass die Menschen zunehmend weniger klar denken können. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf die Gesundheitsbotschaft zurückkommen. Je besser wir uns ernähren, desto besser funktionieren auch unsere grauen Zellen. Ja, das merke ich schon an mir selber, wenn ich zu viel gegessen habe oder nicht gut gegessen habe, von der Qualität her, dann kann ich nicht mehr klar denken, dann wird mein Hirn träge. Wenn ich das 2-3 Wochen mache, dann, ja, ich weiß ja nicht, wie die letzten 2-3 Wochen bei euch so verlaufen sind, so an den sogenannten Feiertagen und so weiter. So, und jetzt kommt der dritte Engel. Da heißt es, ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sagte mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet. Jetzt kommt etwas ins Spiel, was wir aus dem 13. Kapitel der Offenbarung kennen, das Tier und das Bild. Und das Malzeichen annimmt an seine Stirn oder seine Hand und so weiter. Das sind natürlich ganz wichtige Informationen hier. Und es zeigt uns, dass Anbetung ein entscheidender Aspekt ist in der letzten Zeit der Weltgeschichte. Viele Menschen können sich das nicht vorstellen. Viele Menschen denken, Umwelt ist das Entscheidende. Andere Menschen denken, Friede wird das Entscheidende sein, dass die Menschen untereinander Frieden haben. Nun, diese Dinge sind ja auch wichtig und gut und schön, dass wir die Umwelt schützen. Und natürlich sollen wir Frieden haben, das ist unser Ziel. Aber wir sehen, dass hier der große Showdown, der große letzte Konflikt auf der Welt, da wird es um Anbetung gehen, um die Frage, wer oder was wird angebetet. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil sonst trauen wir irgendwann unseren eigenen Augen nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, wenn ihr euch mit Leuten unterhaltet und die sagen, jetzt streng doch mal deinen Grips an, deinen normalen Menschenverstand, wir müssen doch alle aufeinander zugehen, wir müssen uns doch verstehen. Wir müssen uns doch miteinander einig werden und da ist es doch wichtig, dass man Kompromisse macht. Ja? Das ist doch ganz normal. Sonst kann man nie auf der Welt irgendwie zu Frieden und zur Einigung kommen. Aber wir wissen, Moment, stopp. Ich habe eine Grenze. Ich darf niemand anders anbeten als den Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Und dann heißt es später, hoppla, 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 dass sozusagen die Konsequenz, wenn wir für diejenigen, die das hier machen, ist, dass man unvermischt den Wein Gottes aus dem Kelch seines Zornes trinkt. Das klingt ziemlich hart, aber wenn wir insgesamt die Offenbarung lesen, wenn wir auch die anderen Kapitel lesen, dann wissen wir und lernen wir, dass wenn ich fern bin von Gott und Gott erscheint, oder Gott wird Realität bei uns auf der Welt, dann ist es ganz automatisch so, dass es für mich eine Qual ist. Ja? Die Menschen sagen, Berge und Hügel fallen über uns, wir wollen das nicht erleben, das ist fürchterlich. Und die anderen sagen, endlich ist es soweit und sie empfangen ihren Erlöser. Ja? Es ist also gar nicht so, dass Gott in besonderer Weise jetzt böse werden muss, denn Gott ist ja die Liebe. Gott kann nicht sagen, so jetzt bin ich mal kurz böse und dann bin ich gleich wieder die Liebe. Es ist einfach nur so, dass aus der Perspektive dieser Menschen, die sich so von ihm getrennt haben, letztlich Gott so weit weg ist von ihnen, dass es ihnen vorkommt, als wäre er ganz zornig. Ja? Also letztlich ist es so. Wobei natürlich die Dinge, die hier auf der Welt passieren, aus der Sicht der Menschen natürlich schon Strafgerichte sind. Das ist ganz klar. Und dann kommt auch noch der interessante Hinweis, dass sie keine Ruhe haben werden. Das ist auch noch interessant. Das ist auch wieder ein Hinweis, der uns auch auf die Sabbatruhe bringt. Ja, die Menschen, die das Mahlzeichen annehmen, die haben eben nicht die Sabbatruhe. Sie gehen nicht in die Ruhe Gottes ein. Denn ihr wisst ja, die Sabbatruhe hat ja noch eine weitere Bedeutung. Es ist ja nicht nur so, dass es ein wöchentliches Ausruhen ist, sondern im Hebräerbrief heißt es so schön, es ist noch eine Sabbatruhe vorhanden. Ja, und es wird auch eine ewige Ruhe sein, auf die Sabbatruhe ja eigentlich auch hinweist. Und diese Ruhe, diesen Frieden werden diese Menschen nicht haben. Nun, und jetzt kommt der letzte, vielleicht auch ganz wichtige Ausspruch hier. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Nun, hier wird nochmal die Bedeutung der Gebote, des Gesetzes hervorgehoben. Und manche Leute betonen hier an der Stelle auch, dass es nicht heißt, den Glauben an Jesus, sondern es heißt, den Glauben Jesu. Also für mich ist, ich würde sagen, im Endeffekt ist es dasselbe. Ja? Den Glauben an Jesus bedeutet eigentlich letztlich auch, in der Konsequenz seinen Glauben anzunehmen. Aber es ist hier einfach zu betonen, dass wir genauso glauben sollen und einen unerschütterlichen Glauben haben sollen, wie Jesus auch einen Glauben hatte, als er hier auf der Welt war. Und denkt ihr, Jesus brauchte Glauben? Oder war das für ihn alles ganz selbstverständlich? Er brauchte, als er ein Mensch hier war, sehr, sehr starken Glauben. Denn er war ja auch ein Mensch wie wir. Und er war in der gleichen Situation. Deswegen gab es für ihn auch starke Glaubenskämpfe. Und er brauchte einen sehr starken Glauben. Und diesen Glauben, den sollen wir auch haben. Dieser Aspekt, der hier zum Schluss zum Tragen kommt, des Glaubens Jesu, der ist so zentral, jetzt gehen wir wieder zurück zu den Zeugnissen, dass wir hier eine ganz interessante Aussage über die dreifache Engelsbotschaft haben, die sagt, einige haben mir geschrieben und gefragt, ob die Lehre von der Gerechtigkeit durch den Glauben die dreifache Engelsbotschaft sei. Ich habe ihnen geantwortet, es ist in Wahrheit die dreifache Engelsbotschaft. Also, die dreifache Engelsbotschaft ist die Botschaft von der Gerechtigkeit durch den Glauben. Das ist ein und dasselbe. Das musste ich gar nicht übersetzen, das steht für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 393. Das ist eigentlich eine sehr, sehr zentrale und sehr wichtige Aussage. Denn über die Frage, was Glaubensgerechtigkeit ist, da streiten sich ja die Geister. Ja? Die einen sagen, ja, das ist einfach, wenn ich mich zu Gott bekenne und das Glaubensbekenntnis spreche oder wenn ich einfach durch meine Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche meinen Glauben bekunde, dann schenkt mir Jesus diese Gerechtigkeit. Nun, interessanterweise, wir gehen nochmal kurz zurück, ist ja hier in diesem zentralen Vers, Offenbarung 14, Vers 12, manche finden, dass dieser Vers der allerzentralste Vers für die letzte Zeit der Bibel ist, ja? Sehen wir, dass das Halten der Gebote Gottes und der Glaube, das wird in einem Atemzug genannt hier. Die beiden, die gehören eigentlich untrennbar zusammen. Nun ist nur die Frage, wie rum funktioniert das? Ja? Bekunden wir durch ganz angestrengtes Halten der Gebote, dass wir irgendwann einen guten Glauben haben? Nein, es ist natürlich andersrum. Wenn wir wirklich glauben, dann wird daraus die Konsequenz erwachsen, dass wir die Gebote halten. Und liebe Geschwister, die Maus beißt einfach keinen Faden ab. Wenn wir ein Gebot übertreten, dann sind wir in diesem Moment ungläubig. Wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, dann glauben wir in diesem Moment nicht, dass uns das schaden wird, sondern wir sind von irgendwas abgelenkt und werden dann ungläubig. Ja? Das hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Nun, das Sabbatgebot ist ein ganz besonderer Aspekt. Und durch das Halten des Sabbatgebots bekunden wir auf ganz besondere Weise, dass wir Gott gehören. Und zwar sowohl durch die Schöpfung, wie er im Sabbatgebot auch betont wird, als auch, dass wir sein sind durch den Glauben daran, dass er uns erlöst. Ich bin dein Gott, der dich herausgeführt hat, der dich erlöst hat aus der Sklaverei. Diese beiden Aspekte spielen schon im Wortlaut des Gebotes eine sehr große Rolle. Nun, natürlich sind wir hier in diesem Kampf hoffnungslos verloren. Wir könnten ihn nie gewinnen, wenn wir nicht jemanden an unserer Seite hätten, der eigentlich diesen Kampf für uns kämpft. Das ist ganz klar. Nur die Frage ist, erlauben wir es ihm auch, dass er das tut? Öffnen wir unsere Herzen wirklich, wenn er anklopft? Oder gibt es da nicht ein oder zwei Herzkammern, in unserem geistlichen Herz, die wir doch verschlossen lassen, sodass er nicht richtig hereinkommen kann? Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns immer stellen müssen. Das ist eine sehr, ja, ernste Frage, und deswegen, wenn wir die durchdenken, verstehen wir auch, warum die Frage der Glaubensgerechtigkeit sehr eng verbunden ist und letztlich ein Ausdruck der dreifachen Engelsbotschaft ist. Ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Ich habe euch ja versprochen, es wird nicht so lang heute, ich komme schon langsam zum Ende. Die dreifache Engelsbotschaft sollte das Zentrum unserer Verkündigung sein, haben wir gehört. Wir sollten es nicht aus den Augen verlieren. Das heißt nicht, dass wir in jeder Situation immer diese Texte zitieren müssen. Aber es ist unser Leitgedanke. Es ist etwas, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Die Gesundheitsreform ist ein unverzichtbarer Begleiter der Botschaft. Wir haben gehört, dass sie ihr rechter Arm ist. Die Zeugnisse des Geistes der Weissagung sind von größter Bedeutung für das Verständnis der Botschaft. Und an diesem Punkt möchte ich nochmal einhaken, liebe Geschwister. Ich habe den Eindruck, dass viele Probleme auch entstehen, weil es einige gibt, die das sehr ernst nehmen und sehr viel lesen, und andere, die glauben, es ist nicht so wichtig. Ja? Es ist hier eine grundsätzliche Angelegenheit. Wenn Gott tatsächlich jemanden beruft und dieser Person so viel Licht und so viel Dinge zeigt, dann macht er das nicht einfach so, damit irgendein paar Leute mal für 10, 20 Jahre lang das vielleicht hören sollen, und dann ist es nicht mehr wichtig. Dann ist es selbstverständlich von einer unglaublichen Wichtigkeit, und wir sollten das auch begreifen und das auch so betrachten. Ja, denn sonst hätten wir es mit einem falschen Propheten zu tun und dann müssten wir es komplett ablehnen. Es gibt eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten. Und darüber müssen wir wirklich nachdenken. Und wenn wir das lesen, dann gibt es da vielleicht manchmal Widerstände oder es gibt manche Dinge, wo wir uns sagen, oh, boah, wieso steht es da so? Aber das ist bei der Bibel genauso. Ja? Wir lesen manchmal Texte im Alten Testament oder auch teilweise im Neuen, die erzeugen Widerstände in uns. Aber das zeigt nur, dass der Geist Gottes an uns wirkt und dass wir ihn auch wirken lassen sollen. Und wir müssen es ernst nehmen, das ist ganz wichtig. Und es wird eine wesentliche Hilfe sein für uns, auch eines Geistes zu werden. Ich möchte nochmal an den Beginn erinnern. Es hieß, es ist unser Auftrag, diese Botschaft zu bringen. Wir wissen, dass andere Menschen andere Aufträge haben. Es passiert nicht alles, was der Auftrag Gottes ist bei den Siebenten-Tags-Adventisten. Es passieren auch in vielen anderen Kirchen großartige Dinge, die im Auftrag Gottes passieren. Ja? Und das ist ja gerade das Tröstliche und das Großartige. Ja? Aber das ist unser Auftrag. Und deswegen dürfen wir den nicht aus den Augen verlieren, sonst kommt was durcheinander. Die dreifache Engelsbotschaft ist die Botschaft der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Also wenn ich verstehen will, was Gerechtigkeit aus Glauben bedeutet, dann sollte ich die dreifache Engelsbotschaft im Blick behalten. Ein letztes Zitat noch, ein etwas längeres. Es ist aus, ja, in dem Band für die Gemeinde geschrieben, Band 1, können wir es lesen, die Seite 394. Das habe ich nicht selber übersetzt, das konnte ich da rausnehmen. So unerlässlich es ist, an Jesus zu glauben und daran, dass man durch ihn gerettet ist, so gefahrvoll ist es andererseits, wie viele es tun, auf den Standpunkt zu stellen, ich bin gerettet. Oft wird gefordert, du musst gute Werke tun, dann wirst du leben. Aber ohne Christus kann niemand gute Werke vollbringen. Viele behaupten heutzutage, du musst glauben, nur glauben, dann wirst du leben. Glaube und gute Werke, das heißt Glauben und Tun, gehören zusammen. Der Herr erwartet von uns heute nicht weniger als von Adam, bevor er im Paradies sündigte, vollendeten Gehorsam und makellose Gerechtigkeit. Gottes Anforderungen unter dem Gnadenbund sind genauso umfassend wie damals im Paradies. Übereinstimmung mit seinem Gesetz, das heilig, gerecht und gut ist. Das Evangelium schwächt die Forderungen des Gesetzes nicht ab, sondern erhöht das Gesetz und ehrt es. Im neuen Bund wird nicht weniger erwartet als im alten. Niemand gebe sich der Täuschung hin, die dem unbekehrten Herzen so angenehm ist. Gott käme es nur auf die Aufrichtigkeit an, gleich wie es um den Glauben bestellt und wie unvollkommen die Lebensführung auch immer sein mag. Nein, Gott erwartet von seinen Kindern vollständigen Gehorsam. Wisst ihr, wenn in der Schule ein neuer Lehrplan aufgelegt wird und sich irgendwelche Leute Gedanken machen, was in einem bestimmten Fach, sagen wir mal im Fach Musik, in einem Jahr gelernt werden soll und zu welchem Ziel die Kinder geführt werden sollen, und die Musiklehrer lesen dann nachher den Lehrplan, dann schütteln sie immer mit dem Kopf und sagen, das ist ja völliger Quatsch, das kann ja niemals kann man das machen, ja? Niemals kann das erreicht werden. Nun, es stimmt schon, es werden niemals alle Kinder in der Klasse auch nur in die Nähe kommen, das zu erreichen. Aber bestimmte Kinder können sogar noch viel mehr erreichen als das, was da im Lehrplan steht. Ja? Und denen muss auch die Chance gegeben werden, das zu erreichen sozusagen. Also es ist vielleicht ein etwas schwacher Vergleich, aber ich will einfach nur sagen, es wäre ein fataler Irrtum, wenn wir die Standards runtersetzen würden und sagen würden, nein, 80% reicht auch schon für mich. Wir müssen dieses Ziel vor Augen halten. Und nun sagen wir vielleicht, das ist aber völlig unmöglich, wir können das nicht schaffen. Natürlich können wir es nicht schaffen. Aber unser Heiland wäre nicht unser Heiland und unser Gott wäre nicht unser vollkommener und großartiger Gott, wenn er es nicht in uns schaffen könnte. Es wäre auch eigentlich ein Zeichen mangelnden Glaubens, dass es möglich ist. Ja? Und wenn er es von uns erwartet, dann doch nur dann, weil er es uns auch schenken möchte und weil er das möglich machen kann mit uns. Und wir sollten hier groß denken, so wie auch in der Mission und in allen Bereichen. Was den Glauben betrifft, müssen wir immer groß denken und nicht so in kleinen Maßstab. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir dieses Ziel vor Augen behalten. Es ist ein wunderbares Ziel, es sind wunderbare Texte für mich. Ja? Und obwohl ich selber weiß, dass ich noch so weit davon entfernt bin, es ist trotzdem schön und es motiviert mich und es freut mich und es gibt mir Hoffnung, weil ich weiß, dass wir einen Gott haben, einen Heiland haben, der Sieger ist und er möchte uns auch zu Siegern machen. Amen.